Da kommen am Freitagnachmittag 10 Menschen zusammen, die nach einem bestimmten Schlüssel eingeladen worden sind. 5 Ost, 5 West, 5 Männer, 5 Frauen, verschiedene Berufe, verschiedene Altersgruppen, auch verschiedene politische Sichten. Und die kennen sich überhaupt nicht.
Und
Die sitzen dann plötzlich am Kaffeetisch in Gühlitz.
ohne Publikum.
Ohne Publikum.
Ah, okay.
Immer ohne Publikum. Ich habe das früher mal mit Publikum versucht. Das waren ganz andere Gespräche.
Ja.
Ganz andere Gespräche. So, und das Erstaunliche ist, Freitagnachmittag sitzen sie da und stochern so ein bisschen rum und der eine erzählt mal ein bisschen was und der andere, aber es fremdelt so ein bisschen. Und am Sonntag nach dem Mittagessen wollen sie nicht mehr auseinandergehen. Also, wie schnell eine Gruppe zusammenwächst, ist was unglaublich Interessantes. Und sie sind eine ganz heterogene Gruppe. Ja, so. Manchmal ist es dann so auch gewesen, dass am Freitagabend dann nach dem Abendessen die erste Runde, wo man so in einer offenen Runde sitzt, jeder hat mal 5 Minuten, wer bin ich, damit ich weiß, mit wem verbringe ich dieses Wochenende. Da waren auch schon total spannungsreiche Elemente dabei. Ja? Also das, ich weiß noch einmal, da war ein Stasi-Offizier und einer, der gegenüber saß, saß 6 Jahre in Bautzen aus politischen Gründen.
Oh,
Und
ja.
da habe ich auch gedacht, also wenn ich da eine Glühbirne dazwischen gehalten hätte, dann hätte die gebrannt. Die Spannungen waren unerträglich und ich dachte, wie wir dieses Wochenende. Und dann erlebe ich am Sonntagmittag, schaue ich aus dem Fenster, die stehen sich gegenüber, reichen sich die Hand und nach einem kurzen Zögern umarmen sie sich. Also was ist an diesem Wochenende passiert? Es ist passiert, dass der sagt, ich bin Stasi-Offizier und alle zucken. Sagen, Und durch ihre Köpfe läuft ein Film ab. Also, verfolgt Leute, bringt Leute in den Knast, verpfeift Leute und unterdrückt. Und dann kommt die Lebensgeschichte. Vater, überzeugter Kommunist, arbeitet im Untergrund. Mutter Jüdin, wurde abgeholt und in Auschwitz vergast. Und als der Junge größer wurde, hat er sich gesagt, die Mörder meiner Mutter sitzen in dem Westdeutschland bis im Bundeskanzleramt. Und ich bin meiner Mutter verpflichtet, gegen diesen Staat anzukämpfen. Das schulde ich ihr. Und schon war aus dem Stasi-Offizier ein Mensch geworden, mit dem man sich identifizieren kann. Alle in der Runde hätten gesagt oder haben dann gesagt, verstehe ich, hätte ich auch gemacht. Der andere war ein Pfarrerssohn, der mit den christlichen Werten aufgewachsen ist und nun dieser DDR 1:1 diese christlichen Werte verpassen wollte. Und jedes Mal landete er wieder im Knast und als er wieder rauskam, machte er weiter. Alle mochten den sehr. Auch der Stasi-Offizier mochte ihn. Und am Ende sagte dieser Stasi-Offizier, ein Staat, der so jemanden 6 Jahre einsperrt wie diesen, hat es verdient, dass er untergegangen ist. So, also das ist natürlich etwas, was jemanden wie ihm in einer gewissen Weise den Boden unter den Füßen wegzieht. Der hat er sich selber weggezogen. Und das kommt auch immer wieder bei Biografiegesprächen vor, dass Menschen etwas nicht verarbeitet haben, verdrängt haben. Und in dieser Erzählung plötzlich kommt es nach vorne. Und dann gibt es auch sehr selten, aber es gibt Zusammenbrüche. Die Moderatoren müssen wissen, wie sie sich verhalten. So, und am Beginn dieser Biografiegespräche sage ich immer, ich erkläre, was die Regeln sind. Und als erstes bitte ich Sie mal, diesen kritisch-rationalen Menschen wegzulassen. Und wenn dann jemand seine Lebensgeschichte erzählt, sich sozusagen geistig unterzuhaken und mit ihm dieses Stückchen Leben zu gehen. Und zwar ihn mit Empathie zu begleiten. Mit Empathie zu begleiten. Dann sage ich, habt ihr was von diesem Wochenende? Wenn ihr anfangt, mit dem zu streiten und ja, bin ich nicht einverstanden, kann man doch nicht so gelebt haben. Was haben Sie sich denn dabei gedacht? All das fällt weg. Niemand wird unterbrochen. Nachdem er eine halbe Stunde erst mal geredet hat, machen wir mal kurz die Augen zu und überlegen, was war denn eigentlich das Wichtige in dieser halben Stunde? Und dann geht eine Fragerunde los, vertiefende Fragen, erweiternde Fragen, Verständnisfragen, keine Bewertung. Zentraler Punkt. An diesem ganzen Wochenende lernen diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Perspektivwechsel. Ja? Sie setzen sich in ihn sozusagen oder in sie hinein und versuchen, das ganze Leben, was er gelebt hat oder sie gelebt hat, zu begreifen aus dieser Position. Und als ich dann später in den 70er Jahren Egon Bahr kennenlernte und wir uns, ja, das gibt es ja manchmal, dass man sich jemand findet, den man sozusagen ein väterlicher Freund wurde. Für Egon Bahr war das, was wir machten, sagt er immer, was du da machst, ist das, was ich versuche im zwischenstaatlichen Bereich zu machen. Das heißt, wenn ich mitten im Kalten Krieg in Moskau ein halbes Jahr mit den Sowjets verhandle, dann muss ich natürlich genau das versuchen, diesen Perspektivwechsel. Was sind denn die Interessen der anderen Seite? Was ist ihre emotionale und vor allem, was ist ihre Vorgeschichte? Ich sitze da als Deutscher, der auch noch eingezogen wurde. Und das sind 27 Millionen. Ja? Das muss ich alles mit in die Verhandlungen einbeziehen. Und nur dann werde ich Erfolg haben, nur dann werde ich Kompromisse finden, die von beiden Seiten getragen werden und von beiden Seiten als richtig empfunden werden. Also von ihm habe ich unglaublich viel gelernt. Friedensfähigkeit.
Ja, ich glaube, dass wir diese Friedensfähigkeit vor allem auf der Ebene der hohen Politik zurzeit verzweifelt suchen müssen. Was denken Sie, was Egon Bahr gemeint hätte, wenn er davon gehört hätte, dass die NATO eine Großübung genau auf den 9. Mai legt, in der geprobt wird, dass Russland die baltischen Staaten überfällt und dann muss die NATO da eine Gegenoffensive starten. Sie sagten ja gerade 27 Millionen Kriegsopfer, die die Sowjetunion zu beklagen hatte und nun stehen aber wieder NATO-Truppen und auch deutsche Soldaten im Gepäck an der Grenze und hätte ein Egon Bahr dagegen rebelliert?
Der hätte nicht, sondern der hat.
Nee,
Der ist
gut,
ja erst
ich
15,
meinte, ja, ich meinte.
der sagte von vornherein, das ist unmöglich, was die machen. Es ist unmöglich, was sie machen. Gehen wir mal ein Stückchen zurück. 1989, Gorbatschow. Er wollte das gemeinsame europäische Haus haben. Er wollte, dass Russland und Europa sozusagen unter einem Dach leben. Das war eine große Vision. Und er hat auch durchaus akzeptiert die Wiedervereinigung Deutschlands. Er hat auch akzeptiert, dass die NATO auch auf Ostdeutschland ausgeweitet wurde. Aber eines ist klar, und da gibt es ja auch jetzt Veröffentlichungen in Washington, die das nochmal sagen: Es ist niemals vertraglich vereinbart wurde, aber es war eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die NATO keinen Inch weiter in Richtung Osten geht. So, und dann wurde Gorbatschow abgesetzt, Jelzin kam, betrunken, ich finde auch korrupt, das ist umstritten, aber seine Kinder auf jeden Fall. Die Sowjetunion zerfiel, Russland blieb übrig, Jelzin sagt, bereichert euch, nehmt, was ihr braucht. Und in dieser Zeit der Schwäche und auch der Demütigung der Russen, es war eine große Demütigung, in dieser Zeit ging die NATO nach vorne. Ja? Das heißt, es ist etwas, was in einem großen Maße politisch unklug war, und überhaupt nicht einbezog die Vergangenheit Russlands. Dass die Russen ausgesprochen sensibel sind und Einkreisungsängste haben. Ja, diese Einkreisungsängste, man muss es einfach wissen. Diese Einkreisungsängste sind da. Und wenn das irgendwie mit dem Europäischen Haus geklappt hätte, dann wären auch die Ängste dieser kleinen baltischen Staaten und der Polen nicht wieder nach oben gekommen. Ja, Also es war eine typische, unglaublich aggressive, falsche Politik, die sie gemacht haben. Und dennoch, 2001 kam dann der neue, erst Ministerpräsident, dann Präsident Russlands, Putin, nach Deutschland, hat im Bundestag eine Rede gehalten.
Auf Deutsch.
Und es war auf, in deutscher Sprache, hat den Arm weit ausgestreckt.
Ja.
Ich erinnere mich, glaube ich, sogar, dass alle aufgestanden sind und ihm eine stehende Ovation, und es passierte nichts. Das ganze Angebot wurde nicht angenommen. Und dann, es waren vor allem die Amerikaner, die natürlich versuchten, die Ukraine in die NATO zu bringen. Und die Ukraine ist bis runter zu dieser berühmten Halbinsel. Und Halbinsel Krim bedeutet, dass dort die russische Schwarzmeerflotte ist.
Ja.
Also selbst Helmut Schmidt sagte damals, er könne die Russen sehr wohl verstehen, dass sie nicht abwarten, bis dann die Ukraine in der NATO ist und auch die Krim in der NATO ist. Und dann ist es zu spät. Ja?